Besser Wissen, der Podcast von golem.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und ich habe festgestellt, ich bin auch Fehlerkulturbeauftragter. Wir beginnen diesen Podcast, den ich heute mit Heinbach mache, damit, dass ich schon mal den Disclaimer loswerde, dass es zwischendurch immer mal brummen wird. Passend zum heutigen Thema haben wir Sound dabei, weil ich ein Blutdruckmessgerät umhabe, das alle 20 Minuten pünktlich sich aufpumpt und wieder runterpumpt. Die erste Frage ist, habe ich jetzt gar nicht vorher gefragt, Heinbach oder Stefan?
Heinbach.
Heinbach, sehr gut. Ich bin bei dir zu Gast. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich sitze in einem Studio, das voll ist mit Geräten unterschiedlichster Couleur, die alle sehr viele Tasten, Knöpfe, Drehregler und so weiter haben und sehr beeindruckend aussehen, sehr schön, sehr ästhetisch aussehen und aus denen die wunderbarsten Klänge kommen. Ich will mal kurz damit anfangen, dass ich sage, wie ich überhaupt zu dir gekommen bin. Und zwar vor ein paar Jahren habe ich wunderbare Klänge von dir gehört. Ich hoffe, dass man jetzt im Hintergrund hört, wie das Blutdruckmessgerät sich aufhört.
Halt's mal nah ran,
dann. Versuch's mal ranzuhalten. Ja? Okay. Vor ein paar Jahren ein Musikstück von dir gehört namens Schwebungssummer. Und wie das so ist bei manchen Musikstücken, die bleiben einem nicht nur im Ohr, sondern die bleiben auch eine Langeweile in der Playlist. Und das war bei dem Stück so. Und ich habe das immer gerne gehört und habe mir aber nichts weiter dabei gedacht. Und ein paar Jahre später bin ich durch merkwürdige Umstände, ich glaube durch irgendwelche YouTube-Videos wahrscheinlich, darauf gestoßen, dass es ein richtiges Genre gibt auf YouTube der Synthfluencer, also Leute, die sich mit Synthesizern beschäftigen und darüber berichten und erzählen und das sehr schön machen. Und weil diese Geräte halt spannend sind, bin ich in dieses Loch gefallen. Und obwohl ich komplett talentfrei bin, was mich aber sowieso von nichts abhält, habe ich dann beschlossen, ich möchte auch so ein kleines Gerät haben, was sehr simpel ist, was keinen Bildschirm hat und nur ein paar Drehregler. Mit Kollegen gesprochen, der mir dann eins empfohlen hat und die Sache ist toll und ich kann halt trotzdem nicht mehr, aber ich habe viel verstanden und viel gelernt. Und dabei bin ich dann darauf gestoßen, dass du eben nicht nur derjenige bist, der dieses Musikstück gemacht hat, sondern du hast einen eigenen YouTube-Kanal und einen sehr erfolgreichen, wie ich hinzufügen möchte. Also im Gegensatz zu unserem YouTube-Kanal, der knapp 30.000 hat, hast du fast 200.000 Abonnenten und machst viel zur Synthesizer-Geschichte. Wie bist du dazu gekommen?
Das ist, wenn ich jetzt länger, da muss ich länger ja, ausholen. Da muss ich lange ausholen. Ich habe angefangen mit elektronischer Musik, würde ich eigentlich sagen, mit dem Amiga 500 und dem C64. Das war meine erste wirkliche Begegnung mit elektronischer Musik, mit diesen Klängen. Und das fand ich damals natürlich ganz wunderbar, weil es hat die Spiele begleitet, die ich gerne gespielt habe, mit meinen Freunden, von der Datasette, von der Diskette. Und da habe ich zum ersten Mal eben die elektronischen Klänge erfahren. Dann kam Kraftwerk, was dann auf dem Plattenspieler von dem großen Bruder von jemandem lag. Und fand ich auch toll. Und ich habe dann tatsächlich die ersten Gehversuche gemacht mit Pro Tracker. Ich glaube, ich habe da hinten steht noch meine erste Pro-Tracker-Amiga-Diskette. Habe damit so ein bisschen herumgedaddelt. Das war ganz interessant. Ich habe dann aber auch alles Mögliche mit dem Amiga gemacht. Von Animation bis eigene Spiele gemacht mit dem Shoot-'em-up-Construction-Kit. Und Musik war noch gar nicht so das Ding für mich. Ich habe zwar immer Klavier gespielt, aber ich habe dann, damit es mir ein bisschen mehr Spaß macht, habe ich dann Game-Soundtracks meiner Klavierlehrerin gegeben. Und die hat mir die dann transkribiert, damit ich dann Leisure Suit Larry spielen konnte. Bam, 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 auf dem Klavier. Das war schön. Und irgendwann hat sie aber mal gesagt, da habe ich ihr ein Stück gegeben, und zwar war das der Character Creation Screen von Eye of the Beholder. Und da habe ich, können Sie mir das bitte transkribieren? Da meinte sie so, das transkribiere ich ja nicht. Das ist ein A-Moll-Arpeggio über einem E-Moll. Und ich so, aha, A-Moll, E-Moll, Arpeggio, interessant. Das habe ich mir abgespeichert, so, weil das war Musik, die ich sehr mochte. Das ist diese ganz ruhige, da baut man sich halt seinen Zwerg zusammen, mit dem man dann in die Schlacht zieht. Ja, und dann stand ich mit 15, war ich zum ersten Mal auf der Bühne mit einer Band. Ich wurde einfach gefragt, ob ich da mitspielen will, so, weil die wussten, ich spiele Klavier. Und dann habe ich mir eine Orgel ausgeliehen und also so eine Entertainer-Orgel. Und dann stand ich auf der Bühne und habe die ersten Töne gespielt. Drummer, tak, tak, tak. Hat den Beat dann angefangen, langsamer zu spielen, als er eingezählt hat. War ja eine Schulband, wie sie es gehört.
Ja.
Aber trotzdem weiß ich ab dem Moment nichts mehr, bis ich von der Bühne runtergegangen bin. Und dann habe ich gedacht, boah, das will ich mein Leben lang machen. Und von da an war ich 15, habe ich gesagt, ich will nur Musik machen. Und habe erst in der Band ganz viel gemacht. Doch das hat mir nicht gereicht, weil die Zeit, die ich damit hatte, war einfach nicht, es war nicht genug. So, weil das sind ja Menschen und Menschen haben auch andere Dinge zu tun, als immer nur Musik machen. Und für mich war es aber das Wichtigste. Und dann habe ich gleichzeitig im Radio John Peel entdeckt. Das ist ein englischer DJ, der hat ganz tolle Radiosendungen gemacht, wo ganz viel Musik gefeatured wurde, die für mich damals in meinem Kaff im Schwarzwald ganz neu war. Und ich wusste nicht, was es ist. Und es klang natürlich auch alles, weil das waren irgendwie auf Kassette aufgenommene Rebroadcasts, die dann hier auf Radio Dreieckland, dem freien Radio, da liefen durch dieses kleine Radio. Und ich stand dann da, ist das Musik? Was ist das? Das klingt ja einfach, als würden da Explosionen in der Ferne hochgehen. Und das war faszinierend für mich. Und dann bin ich immer in die Musikläden gegangen und habe mir in den ganzen Ecken diese Musik, die ich da gehört habe, versucht rauszusuchen. Und bin dann da auf die ganzen Warp- und Reflex-Labels gestoßen. Und dann ging es immer weiter. Ich habe dann tatsächlich selbst versucht, meine ersten Hardware-elektronischen Geräte war tatsächlich das Radio. Und da gab es damals ein Signal, da habe ich mittlerweile auch ein Gerät, finde ich ganz toll, wenn ich das wieder machen kann, das ist ein Signal, das verschwunden ist, das ist das Europa-Signal. Das war ein Pager-Signal und das konnte man, wenn man das Radio ganz nach links gedreht hat, konnte man ganz tolle Modulationen gehabt. Und das war mein erster Synthesizer, weil das habe ich dann auf den Casio SK1, war es glaube ich, und dann SK5, das war der SK1, von dem Gitarristen der Band gesampelt und dann habe ich das immer die Taste gedrückt und der Drummer hat dazu gespielt und der Gitarrist hat dazu und es war, oh wow, jetzt können wir hier so Nine Inch Nails mäßige Sachen machen, das war toll. Das Problem war nur, du konntest es nicht speichern. Das war doof und dann habe ich gedacht, jetzt brauche ich einen Synthesizer und ich habe mir dann damals meinen ersten Synthesizer gekauft von dem Erbe, was ich bekommen habe, weil meine Großmutter gestorben ist, so. Und dann habe ich dann, glaube ich, für richtig, damals richtig viel Geld war es. Das habe ich den Synthesizer mit den meisten Drehknöpfen gekauft, den es gab. Und das war der Roland JP8000. Das war ein virtuell-analoger Synthesizer. Und ich habe gedacht, mit dem muss ich doch alle Klänge machen können, die es gibt. Dass dem nicht so ist, habe ich dann schnell gemerkt, weil der besondere Klang von einem Casio SK1, der ein Radiosample über das crappy interne Mikrofon und dann das wieder rausspielt und runtergepitcht, das ist schwierig mit dem normalen Synthesizer zu machen. Und da ging mein Sprung, dass ich gemerkt habe, oh, es gibt Klänge, die ich mag und da muss ich ganz schön lang danach suchen oder ich muss spezielle Techniken anwenden, um die zu bekommen. Und ich bin dann tief reingegangen. Ich habe dann mit Cool Edit 96 habe ich dann angefangen zu arbeiten, habe damit ganz viele Sachen gemacht. Also was ich immer schon gerne gemacht habe, war zum Beispiel Klavier nehmen, das verfremden. Dann gab es da diesen Telefontongenerator und dann habe ich mich, dann habe ich das benutzt in der Schule, um zum Beispiel nicht Thomas Mann lesen zu müssen. So, das war dann Effi Briest und ich habe versucht, mich da durchzukämpfen und dann, oh Gott, ich komme da nicht durch. Ich habe dann aber, anstatt dass ich dann einen Aufsatz drüber geschrieben habe, habe ich dann ein Musikstück gemacht, wo ich dann ein Effi Briest-Thema ganz leicht auf dem Klavier gemacht habe, was ich dann zerhackt habe, im Gegensatz zu Preußens Gloria, so. Und daraus habe ich ein Stück gemacht und das dann auf Kassette aufgenommen, Unterricht abgespielt, eine Eins bekommen und deswegen musste ich Effi Briest nicht lesen. Also Musik war da schon so eine Art Cheatcode für, Kreativität war ein Cheatcode für das, was ich gemacht habe. So, und dann ging es immer weiter. Ich bin dann irgendwann nach Hamburg gezogen und habe da erstmal kurz im Synchronstudio gearbeitet und habe Musikwissenschaft studiert und Anglistik. Und in der Musikwissenschaft habe ich dann das ganze Wissen vertieft, also von Akustik über Musiktheorie, über die obskursten Dinge. Hat mich einfach interessiert. Und zeitgleich habe ich halt in Bands gespielt und Theatermusik gemacht. Aber es ging immer auf diesen Moment zurück, wo ich mit 15 das erste Mal auf der Bühne stand und gesagt habe, das will ich jetzt mein Leben lang machen.
Und du hast du das geschafft?
Ja.
Also ob die Bühne jetzt YouTube ist, wo du alte Technik vorführst oder ob es ist, wenn du live spielst.
Ja.
Oder aber wir verlinken das auch. Vielleicht kommen wir dann nachher nochmal darauf zu sprechen, wenn du zeigst auf einem Retro-Computing-Festival, wie ein alter HP-Rechner eine Bandmaschine steuert,
ja,
die nicht dafür gedacht war, oder das ganze Setup ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass man damit Musik macht, ja, sondern es handelt sich um Test-Equipment und daraus kommen dann Töne. Also genau, also kann man sagen, hast du geschafft. Jetzt ist die Sache, du bist bei all dem, also was ich jetzt hier so sehe, aber auch immer auch dem Geschichtlichen so verhaftet. Denn die Geschichte, so wie du sie erzählt hast, ist ja auch, du hast relativ früh mit dem Pro-Tracker ja schon digitale Tools gehabt. Ich kann mich an den auch noch erinnern, an den Octa-Tracker auch, also wo dann plötzlich 8 Spuren auf dem Amiga, Wahnsinn, meine Güte, wie geht das denn? Oder diese komischen Sampler, die man hinten in den User-Port stecken musste und dann
die konnte man irgendwas... Die habe ich immer nur angeguckt. Da dachte ich, oh wow, das wäre ja toll, sowas zu haben.
Ja, ich hatte so... Die waren sauteuer damals. Leider ist es halt bei mir, fehlt halt einfach das Talent. Ansonsten, wie gesagt, alles... Ich hatte so ein Ding, aber auch nicht zu der Zeit, wo die so teuer waren, sondern relativ später natürlich. Man konnte ganz viel ja digital machen und das hat sich dann auch noch mal in den 90er Jahren enorm erweitert, dass Firmen digitale Versionen von analogen Instrumenten rausgebracht haben, die jetzt für mein Laienohr, also wenn ich jetzt, ich kann mich erinnern, es gab so einen virtuellen Nachbau von der 303 und diesen klassischen Techno-Instrumenten, ne? 808, 707 oder so. Und oder eine Berliner Firma, wie ich jetzt rausgefunden habe, Native Instruments, das ist eine Berliner Firma, die haben damals sogar eine Orgel virtuell nachgebaut, also wirklich ein zutiefst analoges Instrument virtuell nachgebaut. Wäre da nicht das Ding gewesen, dass du auch hättest sagen können, ja, pass mal auf, also ich warte jetzt einfach ein bisschen ab und ich suche mir eine schöne digitale Sammlung an Instrumenten und habe das alles auf dem Computer und kannst du mal mitnehmen?
Zwei Sachen. Also erstmal, damals klang das alles auch unglaublich schlecht.
Okay.
Also das war tatsächlich, also ich bin so ein bisschen so ein Ästhetiker. Das heißt, also wenn ich Klang erfahre, dann spüre ich es in meinen Fingern. Vielleicht kommt es auch vom Klavierspielen oder so, weil das habe ich ja mein Leben lang gemacht. Und die Sachen klingen halt, ich hatte neulich, Reason war das.
Ja, genau, Reason.
Ein Freund von mir, Lookmomno Computer, hat so einen riesigen Reason-Controller gebaut, so damit man praktisch Reason auf dem kleinen alten Mac, den er da stehen hatte, konntest du das mit dem riesengroßen, 2 Meter langen Controller jedes Parameter einzeln steuern, damit du praktisch eine Form von haptischer Kontrolle über was Digitales hast. Sieht total cool aus und funktioniert total, aber der Klang bleibt immer noch unglaublich flach. So, ich habe das gemerkt und ich dachte, das ist, für mich ist da keine Tiefe, so, und das, damit konnte ich nichts anfangen. Und auch die ersten ganzen Nachbildungen von diesen Sachen und dann auch hier Steinberg, die behauptet haben, True Tape, 32-Bit-Technologie, wo es immer war, okay, das ist das alte Medium im neuen Medium, jetzt machen wir es richtig. Das klang halt für mich nicht so. Das war einfach nicht der Unterschied, wenn ich dann also auch ein virtuell analoger, mein erster Synthesizer war virtuell analog, war ein digitaler Synthesizer, der so getan hat, als wäre ein analoger. Dann habe ich einen ersten analogen gehabt, der JP8000 ist ganz schnell rausgeflogen, weil ich gedacht habe, mit diesem einen kleinen Synthesizer, der nicht abspeicherbar ist, der total, also der verhältnismäßig kompliziert ist in der Art, wie du damit arbeitest, weil du eben keine Presets hast, sondern immer jeden Sound von Anfang an bauen musst. Damit habe ich so viel gemacht und es klang alles so gut, dass mich jedes Mal, gefreut. So. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo der Klangunterschied gar nicht mehr so groß ist oder wo es halt einfach anders ist. Ich meine, ich mache ja selbst Plugins. Ich habe ja mittlerweile, glaube ich, mit AudioThing habe ich 7 Plugins gemacht, wo ich zum Beispiel so seltsame Sachen wie diesen sowjetischen Drahtrekorder, der da oben steht, oder diesen Filter, der da drunter steht, oder alles mögliche andere umgewandelt habe. So wirklich esoterische analoge Geräte, und dafür habe ich ein sehr gutes Gespür gekriegt, wie man das macht und wie es klingen muss und was für EQ-Kurven und was für Modulationen du machst. So, weil das ist ja wie eine Geigestimme letztendlich. Heutzutage ist es jetzt von dem Klang der Unterschied wesentlich geringer. Man merkt, es wird immer schwieriger bei so multiplen Feedback-Systemen, was eine Hauptarbeitsweise ist, wo ich praktisch das Gerät geht in das, dann geht es aber wieder zurück, feedbackt in sich selbst und dann baust du solche Systeme, wo jedes Husten an einem Fader schon den Klang ganz verändert. Da wird es immer schwierig, weil da halt digital irgendwann trotz Softclip über den 100. Softclip hinaus nicht diese komische Unberechenbarkeit hat, die halt diese zusammengewürfelten Schaltkreise aus den 50er bis 90er Jahren, die ich hier benutze. Aber zu dem anderen Ding, ich habe ja auch eigene Synthesizer gebaut, die genau das ermöglichen. Auf dem iPad, wenn ich live spiele, benutze ich Fluss, was ein granularer Synthesizer ist, der eben genau das macht in der digitalen Welt, was ich brauche. Und eine Sache, die ich sehr gerne mache, ist, ich verwende akustische Ereignisse und bearbeite die digital. Oder ich verwende analoge Ereignisse und bearbeite digital. Und das ist immer ein reicherer Klang für mich, als wenn es immer nur aus einer Quelle kommt. Das habe ich festgestellt. Ich habe das neulich, konnte ich das wieder testen, da habe ich in Mailand gespielt. Und ich habe mein normales Setup, was ein analoger Synthesizer ist. Und dann läuft das aber alles in ein iPad, wo meine Effekte drauf sind. Mein Hall, mein Reverb und eben auch mein Kompressor, der Dials, ein Plugin mit AudioSync ist. Und dann habe ich gedacht, ach, jetzt kann ich hier doch einfach nochmal so ein paar Sinustöne dazu machen, weil Sinustöne durch ein Basssystem klingen ja super, so ein purer Sinus. Habe ich in diesem fantastischen Akkusmonium, was ein jesuitischer Priester zusammengebaut hat, über 10 Jahren Arbeit in dieser wunderbaren Halle, habe ich den digitalen Sinus da durchgejagt und dachte, nee. Also es war im Verhältnis zu dem, was aus dem analogen Synthesizer kam, war es einfach nicht da. Und dann habe ich die wieder ausgemacht, aber gut, nee, das musst du jetzt alles händisch spielen mit deinem Oszillator hier. Und da ist immer noch so eine Sache, wo ich denke, also in der Texturreichtum, den du kriegst, wenn du beides verbindest, da ist wirklich für mich das Schöne. Also analog und digital alles zusammen. Und dann kriegst du auch alles so, dass du es Carry-On machen kannst. Ich habe zwar eine Bandmaschine dabei, die ist aber klein. Ich habe dank dem iPad und dem, was da alles möglich ist, kann ich meine ganzen Gitarrenpedale daheim lassen und ich reise leicht.
Du hast auch, du lässt die anderen auch teilhaben an diesen Sachen. Also nicht nur dadurch, dass du darüber erzählst und dass du Musik veröffentlichst, sondern ich habe zum Beispiel neulich von dir einen Sample-Pack erworben, wo du alte Geräte, da hattest du in der Corona-Zeit, Anfang der Corona-Zeit, also Isolations-Loops oder irgendwie hieß das, Isolation-Loops, wo man so schönes Knurren und Knarren rausbekam. Ich habe das in den Sampler gespielt, also das ist jetzt das einzige Gerät, was ich jetzt gerade noch besitze, so ein kleiner Murkel-Sampler. Und das Schöne war, was ich dabei auch rausgefunden habe, eben, weil, wie gesagt, ich bin ja Laie. Ich habe den Sound, der von deinem Gerät kam, der natürlich toll und ambientmäßig und knirschig und knarzig war, faktisch unkenntlich, also bis zur Unkenntlichkeit komplett verändert. Ja. Also man hätte niemals mehr sagen können, was das für ein Sound ist. Mhm. Und daraus kam dann der Sound, den ich haben wollte. Also das ist sozusagen so eine Basis, dass du so eine Basis hast und daran fängst du an, irgendwas zu machen. Und selbst das murkeligste Geräusch kann noch irgendwie einen Wert besitzen, wenn man nur an den richtigen Reglerchen dreht.
Absolut. Und es ist halt schön, wenn du ein reiches Signal hast und das reiche Signal halt in seine Bestandteile zersetzt und daraus was Neues machst. Genau. Isolation Loops war, das war ja meine Reaktion hier damals. Ich habe ja sehr viel Theatermusik gemacht und da stand ich mit im Theater und genau dann war der Lockdown, nachdem wir eigentlich die Generalprobe hätten am nächsten Tag und das Theaterstück war dann eingefroren für 2 Jahre. Und ich habe einfach, als ich nach Hause gekommen habe, ich muss irgendwas tun. Ich kann jetzt nicht in dieser hilflosen Situation, die jetzt irgendwie sich hier anbahnt, irgendwas machen. Und habe dann damals einfach gesagt, so, jetzt gehen wir in den Lockdown. Ich gebe euch allen Teile von meinem Studio mit. Hier, nehmt das und macht was damit. Aber wenn wir alle hier eingesperrt sind, dann können wenigstens Musik entstehen. Und das war schön, weil es war ja free. Es ist immer noch free. Leute können es immer noch gratis ist runterladen.
Auf, ist auf Spendenbasis, ne?
Genau, ist auf Spendenbasis. Ja. Und die Spendenbasis war plötzlich, das hat mir so geholfen, weil natürlich ist, weil zu dem Zeitpunkt war halt Theatermusik 60% meiner Einnahmen. Hm. Und das ist ja weggebrochen. Hm. Und das hat mich praktisch gerettet, sodass Leute dann gesagt haben, hey, ich gebe dir doch was dafür, auch wenn es free ist. So, das hat ganz viel ausgeglichen. Puh, das war tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht, aber das war so eine Form von Rettung. Ja.
So, ich mache jetzt nicht das Fass auf Sample und digital versus analog und alles, aber was ich gerne machen würde, weil du ja eben geschichtlich auch so bewandert bist, ich würde gerne einen Ausflug machen in die Geschichte der Synthesizer.
Ja.
Dazu müssen wir als erstes mal klären, was ist denn grundlegend ein Synthesizer?
Also, lustig, das war im Magen gerade.
Ja, da war er. Du kannst auch Sounds machen.
Er hat sich auch gemeldet. Ja. Nee, ein Synthesizer. Also ein Synthesizer, ich würde sagen, es ist auf der einfachsten Ebene, so, ist ein Synthesizer ein Gerät, mit dem Klänge künstlich erstellt werden. So.
Das können wir künstlich definieren, oder?
Genau, und dann gibt es halt verschiedene Arten. Manche Leute sagen, ein Synthesizer braucht dann die und die Elemente. Mhm. Andere, ich würde auch sagen, einfach so ein Sample-Spieler, wo du einfach nur die Lautstärken verändern kannst, so, ist auch schon ein Synthesizer, weil da werden Klänge synthetisch hergestellt. Es ist auf der grundlegenden Art, wird damit einfach ein Klang erzeugt, der so in der Natur nicht vorkommt.
So. Und das, also die Geschichte der Synthesizer geht ja relativ weit zurück, aber so, was ich jetzt so gelesen habe in Vorbereitung auf den Podcast und auch als ich mich jetzt mit dem Thema die letzten Wochen und Monate immer mal wieder beschäftigt habe, ist ja, dass es in den USA 2 Leute gab, die sehr unterschiedlich daran gegangen sind und die so ein bisschen auch so als Begründer der modernen Synthes, die man jetzt eben heute auch kaufen kann, geben kann. Der eine heißt Robert Moog. Mhm. Der andere heißt, oh Gott, wie ist sein Vorname?
Don.
Don Buchler. Mhm. Und da gibt es den East Coast versus West Coast. Kannst du die beiden mal so ein bisschen erläutern und was ihre Paradigmen waren?
Ja. Es gab noch Harold Bode, der hat ganz viel gemacht. Und der hat ganz viel zum Beispiel gemacht auch bei, also die waren früher so. Es gibt so ein paar Leute, die werden so ein bisschen, oder Paolo Kettow gab es noch. Es gibt in dieser ganzen Geschichte gibt es immer noch, also in Europa auch besonders Leute, die ein bisschen vergessen sind.
Die Proto-Synthes sozusagen.
Ja, genau. Und die werden so ein bisschen vergessen in der ganzen Geschichte. Aber wenn man jetzt wirklich darum geht, also auf East Coast versus West Coast, das basiert auf zwei unterschiedlichen Arten, wo die Leute herkamen. Also Don Buchler war ja auch sehr in der Akademie so verhaftet. So, der hat da sehr mit Experimentalmusikern gearbeitet, während Robert Moog auch viel mit im Anführungsstreichen normalen und Popmusikern zusammengearbeitet hat. Beide haben Instrumente kreiert, die modular waren. Modular heißt, sie sind zusammengesteckt aus verschiedenen einzelnen Bestandteilen. Der eine Bestandteil ist ein Oszillator, der macht Piep, der andere Bestandteil ist ein Rauschgenerator, der macht Ksch. Und dann hast du einen Verstärker und dann kannst du Pieksch, Pieksch, Pieksch machen. Und dann kannst du aber auch sagen, oh, das Ksch ist mir jetzt zu hoch, dann kannst du ein Ksch machen mit einem Filter. So. Und das sind erstmal die Grundbestandteile. Dann gibt es aber bei der East Coast, wofür jetzt Bob Moog steht, geht man davon aus, dass man ein größtmöglich spektralvolles Signal nimmt. Mit möglichst vielen Obertönen. Und der Filter filtert das dann raus. So. Und während du bei der West Coast bist, du nimmst ein einfaches Signal, den Sinus, und du addierst neue Frequenzen mittels Wave Folding. So. Und dadurch kriegst du komplexe Klänge. Das ist im Prinzip einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Kommst du von ganz viel, subtrahierst, also subtraktive Synthese heißt das auch, oder du nimmst das kleinste Signal und fügst dem so viel hinzu, dass daraus musikalisch spannende Klänge entstehen. Und die Filter bei der West Coast zum Beispiel sind ganz oft Low-Pass-Gates. Das heißt, du hast diesen spektralreichen Klang, aber dann fügst du ihm wieder eine akustische Hüllkurve zu, weswegen diese Instrumente auch immer ganz oft wie Bongos klingen. Und das heißt, der Filter ist gleichzeitig eine Hüllkurve, die die Zeitachse beeinflusst. Und beides sind sehr, sehr interessante Arten, an Synthese ranzugehen.
Ich muss jetzt eine Notiz an mich selber machen und hoffe, liebe Zuhörerschaft, dass ich dir auch folge, nämlich ein Klangbeispiel für einen Moog und ein Klangbeispiel für einen Buchler-Synthesizer.
Da würde ich sagen, da kann man natürlich die beiden klassischen Alben, die auch ein bisschen, also ich weiß nicht, ob ihr Musik spielen könnt.
Nee, das war jetzt die Notiz an mich, dass ich jetzt gerade, während ich das gesagt habe, ich schneide nachher die Klangbeispiele
ein. Ah, okay.
Aber du kannst die Alben natürlich trotzdem gerne sagen.
Also genau, du hast hier Silver Apples on the Moon von Morton Subotnick. Das ist so das klassische Buchler-Album. Und dann hast du auf der anderen Seite Wendy Carlos mit Switched on Bach. Und die beiden Alben, das lohnt sich mal so gegenüberzustellen, was das eine ist und was das andere ist.
Wobei Wendy Carlos auch eigentlich, oh Mann, Wendy Carlos wäre auch ein Podcast wert. Von der, das gibt auch tolle Videos, wo die erklärt, wie die das macht auf YouTube. Ziemlich fantastisch. Ich hoffe, dass ich dann denke, würde ich auch in die Shownotes packen. So, jetzt haben wir East Coast, West Coast so ein bisschen. Wir haben den Buchler und den Moog. Und der Buchler war, wie man daran erkennen kann, dass wahrscheinlich dass viele Leute, die sich so mit elektronischer Musik beschäftigen, werden was mit dem Namen Moog anfangen können. Es gab diesen Ur-Moog-Synthesizer, ein sehr legendäres Instrument, das man auch in vielen Musikstücken hört, das so vor sich hin basst und knorscht.
Der Mini-Moog.
Der Mini-Moog.
Genau.
Wohingegen so ein Buchler-Synthi, da wird jetzt keiner auf Anhieb sofort wissen, was das ist. Wobei es sich lohnt, schon alleine das Ding anzugucken. Das ist schon allein der Anblick ist meiner Meinung nach eine recht psychedelische Erfahrung. Und das Ganze auf die Spitze getrieben hat dann, ich werde das, wie gesagt, in die Show Notes verlinken, der Music Easel, ein kleiner bunter Koffer, in dem das alles, was er so hatte, dann auch drin war. Und das war aber natürlich...
Kleinstauflagen.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, kommerziell natürlich weit davon entfernt.
Ich glaube, 30 Stück wurden vom ersten Easel gemacht. Ja. Kann sein, dass mich jetzt die Hardcore-Nerds umbringen, weil ich nicht genau die Zahl habe. Ich glaube, es waren 30. Mhm. Und der ist ja jetzt wieder neu aufgelegt worden.
Ja.
Also es gab ja ein großes Revival von...
Wir kommen noch zum Revival. Da muss ich nur kurz reingrätschen, weil ich dich gerne nach deinem Lieblings-Synthi fragen würde.
Der Synthi. Der da. Der AKS Synthi. Da oben?
Ja.
Siehst du?
Ja.
Das mit dem so, was aussieht wie bei Schiffe versenken.
Ja.
Das ist der EMS Synthi, AKS.
Okay. Warum?
Der klingt tatsächlich so, also wenn man sich umsieht, dann sieht man ja zum Beispiel eine riesige Wand von altem Test-Equipment, was die ersten Synthesizer ja eigentlich waren. So, das ist der erste Synthesizer.
Darauf wollte ich vorhin übrigens mit der Frage hinaus. Ne? Du hast eine Sache, die schwingt in einer bestimmten Frequenz und daraus erzeugst du den Ton so ein bisschen. Das ist ja diese Synthese. Und damals hat man es zum Testen genommen, meinst du?
Genau, damals hat man es zum Testen genommen. Die ersten Synthesizer, die wirklich, also gut, kommt drauf an, was es gibt auch so, also es kommt aber immer erstmal davon, dass du so einen Testoszillator hast. Also du musst erstmal einen Schwingungskreis machen. Wozu werden die gemacht? Die wurden ganz oft für Kommunikationstest gemacht. Und viele, also die ersten Moog-Synthesizer, der große zum Beispiel, die Modular-Synthesizer, der kam einfach daher, dass ein Bob Moog hat dann was Neues entwickelt und das ist die Kontrollspannung. Früher, dieses ganze Ding hier zum Beispiel, das muss ich eigentlich hauptsächlich händisch spielen. Damit ich eine Tonhöhenveränderung haben will, muss ich an einem großen Rad drehen. Mit Hilfe der Kontrollspannung kann man das extern steuern. Das heißt, du kannst plötzlich hunderte von Veränderungen machen mit einem Regler. Und das ist eine der besonderen Sachen. Und das ist auch, was es so besonders gemacht hat. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu was anderem. Genau, das ist der Synthi AKS von EMS. Das ist also, der wurde von ganz vielen englischen Bands besonders benutzt. Also hier Pink Floyd ist der drauf. Und Doctor Who ist einer der bekanntesten Einsätze.
Genau.
Echt, ja?
Ja,
das
ist das?
Das ist das, genau. Okay. Und das ist im Prinzip sowas wie dieses ganze Labor hier in klein und kompakt. So, und das ist, wenn man der BBC Radiophonic Workshop, wo diese ganzen Doctor Who-Sachen zum Beispiel entstanden sind, das sah da auch so aus. Da war auch so ganze Wände. Die hatten auch Wände von Oszillatoren. Die hatten noch keinen Synthesizer. Und als dann der erste Synthesizer kam, war es der. Und das war noch der zum Beispiel Delia Derbyshire. Oder Delia Derbyshire, es ist so schwierig mit den Aussprüchen, weil dieses Shire, da ist es
ja.
Es ist aber nicht Delia Derbyshire, das habe ich einmal falsch gesagt.
Ich mache mit meinem Kollegen zusammen, wenn wir in den USA sind, machen wir uns einen Spaß daraus, Sachen möglichst absurd falsch zu sagen. Genau. Weil
also Delia Derbyshire ist es nicht, Delia Derbyshire. Ich glaube, das müsste es ungefähr hinkommen. Aber die mochte den auch noch. Die mochte dann das große Instrument, was dann daraus entstanden ist, den Synthi 100 gar nicht mehr, weil das war dann so eine schrankgroße Sache. Und ja, aber das Instrument, da hast du halt, das ist unglaublich musikalisch, kann aber auch einfach nur brummen vor sich hin. Und es hat einen Klang und eine Plastizität, die ist immer noch relativ unerreicht heutzutage. Und das liegt auch daran, dass es einen eingebauten akustischen Körper hat. Das hat einen Federhall drin. Und der Federhall, der da drin ist, der klingt ganz besonders. Ich denke mal, ganz oft haben diese Dinge auch noch lauter so Kondensatoren und was und Schaltkreise drin und all das Zeugs, was alles heutzutage gar nicht mehr verwendet wird, weil es hochgiftig ist. Und dann hast du auch noch mal ganz große Schwankungen drin in den ganzen Sachen, die heutzutage auch eigentlich von den Bauteilen geben, das gar nicht mehr so große Schwankungen. Was es auch noch mal interessant macht. Aber das Gerät klingt einfach, ich mache es an, es ist sofort, macht es mich glücklich. Ich arbeite gerade an einer türkischen Künstlerin, Ach Kosmos, zusammen an unserem zweiten Album und wir benutzen hauptsächlich dieses Instrument. Es ist, wenn man den Klang von Strom haben will, dann ist es dieser Synthesizer. Und das Schöne ist, diesen Klang von Strom kann man dann in wunderbare Konzerthallen schicken durch diesen Federhall. Das macht einfach so viel aus als Instrument. Ich würde es nicht mehr, das ist ein Opa, ich würde den nicht mehr mit live mitnehmen oder sonst was. Und die sind ja auch unverschämt teuer mittlerweile.
Wie alles, was mit alten Synthis zu tun hat, seit, ich würde jetzt mal die 90er so sagen, ne? Ich weiß, dass in den 90ern Freunde von mir noch eine, wie auch immer, geartete Technolaufbahn anstrebten und sich einfach so ein Juno kaufen konnten. Das Ding war jetzt nicht irrsinnig teuer, stand dann da irgendwie rum. Also ja. Und inzwischen werden da Preise aufgerufen. Das, ja, also, aber dafür, was haben wir am Anfang schon so ein bisschen erwähnt, man kriegt das alles digital. Und man kriegt es so zum, also wenn man jetzt einfach nur mal wissen möchte, wie klingt denn so ein Ding grundsätzlich, welche Knöpfe machen denn was, dann kann man das heutzutage eigentlich digital relativ gut machen. Also nur, um einfach reinzuschnuppern.
Ja, klar, auf alle Fälle, kannst du machen.
Das ist, ist schon auch eine Besonderheit dieser Zeit, dass es diese Möglichkeit gibt. Vor 20, 30 Jahren hätte man nicht einfach, ne? Also wenn man einfach, ja, wie ich, wenn du einfach spielen möchtest, ja, einfach nur dran rum, dann ist es eigentlich die beste Zeit. Aber ich, ja, will noch mal zu den alten Geräten zurückkommen. Ein weiteres Problem ist natürlich auch, du hast es schon gerade gesagt, du nimmst den nicht mehr mit. Die Dinger werden jetzt auch nicht besser mit der Zeit. Dann fallen Sachen aus. Wie gehst du mit sowas um? Also du hast ja eine beachtliche Sammlung. Funktioniert alles? Und wenn es nicht mehr funktioniert, was machst du dann?
Ich habe einen Techniker. Okay, der kommt, macht Hausbesuch, ja, bringt was und nimmt was mit. Also okay, das muss ich halt in meine Kosten immer mit dazu addieren.
Muss diese Person dann spezielle Fähigkeiten haben?
Ist ja, das jemand, ja, okay. Das ist ein ganz besonderer Techniker, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ihn schätze, weil wenn ich dem zum Beispiel sage, das ist ein Verstärker aus einem Teilchenbeschleuniger aus den 90er Jahren. Kannst du den wieder reparieren? So, oh, okay, ja, gucke ich mir an. So, und das Gerät ist aus den frühen 70er Jahren, ist aber dann, als diese ganzen Teilchenbeschleuniger in den USA halt geschlossen wurden, die ganzen Projekte gekillt wurden, sind die halt alle auf dem Surplus gelandet. Und dann gibst du, okay, cool, das ist noch radioaktiv. Nee, ich glaube nicht. Und dann
Dann
repariert er das und dann kann ich das wieder benutzen. So, du kannst viele dieser Geräte benutzen. Ich meine, schau mal hier, da unten sind so Hewlett-Packard-Geräte aus dem Jahr 73, ja, diese vier. Und die funktionieren.
Sieht aus wie Messgeräte.
Das sind Messgeräte. Mal kurz,
die haben eine sehr große Anzeige mit so einem Pegel. Wie heißt das, wenn da so ein
VU-Meter.
Wie so ein VU-Meter, genau. Und schöne Drehknöpfe.
Die sind aus den frühen 70er Jahren und die sind einfach zu Top-Qualität gebaut. Jedes Mal, wenn ich meinem Techniker so ein HP-Gerät gebe, er sagt, oh, ist doch schön. Das sind Geräte, da ist kein Haltbarkeitsdatum eingebaut. Die sollen für immer halten. Die sollen auch dann da oben hast du hier diesen ganzen Rode und Schwarz, UBM. Das ist eines der ältesten Geräte hier. Das ist von 52. So. Und dann konnte es ganz leicht wiederherstellen, dass es original klingt. Und die Röhren, die da teilweise drin sind, die sind auch aus Vorkriegszeit. So, und dann hast du ganz viele Geräte, die ich hier habe, die sind wirklich theoretisch made to last und du kannst sie immer noch servicen. So. Wir kommen an so Grenzen, kommst du hier zum Beispiel, da oben ist so der allererste Eventide. Das allererste Eventide-Delay, so aus den ganz frühen 70ern. Das ist early digital. Und da ist natürlich, ab da beginnt es dann schwieriger zu werden. Sobald du bei diesen Early Digital Geräten bist, da werden dann Chips benutzt, die immer rarer werden und sonst was. Aber bei diesen ganzen alten Geräten ist alles meistens noch relativ einfach zu fixen. Es dauert halt nur Zeit, kostet Geld, aber es ist möglich, weil die sind einfach noch nicht so smart. So, die haben noch nicht so viele, spezielle integrierte Schaltungen, so, die man unbedingt braucht. Aber es ist also wirklich, und dann, das ist so eine Freude, mit diesen Geräten zu arbeiten, weil die haben halt, also so ein Ding hier, wo wir gerade diese Filterbank, das hat gekostet wie ein Auto. Diese Geräte, die waren alle super teuer, die Tonbandmaschinen, das war alles Sachen, konntest du den Mercedes für kaufen. So, die beste, das ist auch eine Sache, die große Freude macht, mit Geräten, die wirklich mal das Beste vom Besten waren. Das sind Sachen, die wurden, ich habe hier Sachen von der NASA, von der ESA, von Lockheed Martin, von, Special Projects Division bei Lockheed Martin und so. Und also wo halt hier der, S-71 gemacht wurde. Und du hast, also es ist wirklich die höchste Qualität, die irgendwie machbar war und wo keiner jetzt irgendwie so großes Budget geschaut hat damals, bis auf den Farben. Bei den Farben, zum Beispiel hier von dem Brühl und Kehrs, diesen großen, runden, klassischen Geräten, die du bei ganz vielen Studios der 60er, 50er Jahre findest, die Experimentalstudios, oder eben bei dem Marinegrau von Rode und Schwarz. Das sind Surplus-Militärfarben, die teilweise nochmal mit Weiß gemischt wurden, um sie noch billiger zu machen. So, und da haben sie gespart, aber nicht am Inneren. So, Ingenieurskunst. Und diesen, da habe ich einen heiden Respekt vor.
Und dann nach der Frage nach dem Lieblings-Synthi jetzt noch die Frage, was ist denn so ein Gerät, was du gerne nochmal, wo du gerne nochmal ran möchtest, was du gerne mal spielen möchtest, was du mal erfahren möchtest und was aber so ein bisschen auch noch in der Ferne liegt oder wo du noch nicht ran konntest?
Ach, ich habe zum Beispiel dann den großen Bruder davon, eben besagten Synthi 100. Den würde ich gerne mal spielen. Da muss ich noch gucken, wo ich das machen kann. Es gibt diverse ältere Studios, die den haben. So. Aber da muss ich noch das Passende aussuchen, wo ich dann gerne, ich will dann eine Woche da Zeit mit verbringen, um den wirklich kennenzulernen. Weil mein Ziel ist ja wirklich, warum ich auch so geschichtsbegeistert bin, ich kenne all diese Geräte vom Lesen. Aber ich will sie alle mal ausprobiert haben, um zu wissen, wie es funktioniert. Ich meine, nur durch Erfahrung, durch wirkliches Erfahren kann man ein Instrument lernen. Und ich zähle jetzt auch ein Effektgerät dazu. Nur wenn du mal wirklich ein paar Produktionen mit einem Space Echo gemacht hast, weißt du, wie es klingt. Nur wenn du ein Fender Rhodes spielst, weißt du, was es wirklich macht, was das Besondere daran ist. Und das ist beim Fender Rhodes, ist es zum Beispiel nicht so, dass du, wenn du da, dass du so, nur so softblockig Lounge spielst, sondern es geht darum, dass du gang, gang in den Attack reingehst. Und da komme ich zu Native Instruments zurück. Als die erste Fender Rhodes hier gemacht haben, Library davon, das Instrument, das konnte das nicht. So, weil war zwar begnadete Programmierer und begnadete Leute, die das gemacht haben, aber der hat es halt immer nur soft gespielt. Mhm. Der hat es nicht von dieser gang, gang, gang Art gespielt, die eigentlich das Interessante, die den Biss macht. So, das ist heute bestimmt, also damals war das zumindest, das ist heute bestimmt mittlerweile geupdatet und besser, aber da war das erste Mal, ich dachte, da fehlt doch irgendwie die Hälfte von dem, was Freude macht. Und ich merke das selbst, wenn ich jetzt auch, ich arbeite ja auch immer mit diversen Developern zusammen für eben Instrumentendesign. Und ich tendiere dazu, jedes Instrument, was ich habe, kaputt zu machen. Im Sinne von, ich versuche an die Grenzen zu gehen. Und auch damals der JP8000, so der ein sehr cleaner Synthesizer ist, weil es ein digitaler ist. Ich habe dann Wege gefunden, wie das Ding plötzlich geknarzt hat und intern übersteuert hat. Und das hat mir Freude gemacht. Da habe ich gedacht, okay, hier merke ich, das sind Klänge, die sind no. Die hat Roland nicht abgesegnet, als sie das Ding gemacht haben. Das sollte so nicht sein, aber ich habe es rausgefunden, wie es geht. Und sowas macht mir Freude. Deswegen bin ich auch so ein fantastischer Beta-Tester, weil ich immer die Geräte kaputt mache. Ich mache es immer. Ich finde immer wieder irgendwas. So, macht mir Freude. Genauso wie ich als Kind die Uhren auseinandergenommen habe von meinen Eltern und dann zusammen zurückgesetzt habe und da waren plötzlich Teile übrig.
Das bringt mich, das ist ein sehr schöner Schwenk zu meiner nächsten Frage. Das bringt mich nämlich dazu, bei Synthesizern ist die, im Gegensatz zu vielen anderen Instrumenten, würde ich jetzt mal behaupten, aber korrigiere mich ruhig, wenn ich da falsch liege, ist die Verbindung zwischen der Technik und dem Ton sehr eng. Du bist in vielen Punkten, und also das trifft auf jeden Fall für die Geräte zu, die hier stehen, Du bist dazu gezwungen, dich technisch damit auseinanderzusetzen, wie das Gerät die Töne erzeugt. Also im Sinne von natürlich, ich muss an den Reglern und Knöpfen drehen. Mhm. Ich weiß am besten aber auch noch, was dahinter steckt, was passiert, damit ich den Ton auch wirklich formen kann, wie ich das möchte. Sammelst du dann eher im Sinne Töne oder Geräte? Weißt du, was ich meine? Worauf ich hinaus will? Also ist die
Klangfarben. Ich sammle Klangfarben. So, weil das ganze Studio hier ist ja darauf ausgerichtet, dass es eigentlich ein Studio ist für Scoring. Also ich mache ja Filmmusik und Theatermusik und für Games und alles Mögliche. Und deswegen habe ich mir Geräte rausgesucht, die einen Klang geben für meine Palette und für mein Instrumentarium, die meinen Sound ausmachen und die mich aber auch flexibel machen. So, also wenn zum Beispiel hier, wenn ich einen Streicher-Sound brauche, dann nehme ich hier diesen alten Polychrome.
Farfisa steht da.
Farfisa Polychrome, ganz rares Ding, kompletter Flop, wiegt eine Tonne, klingt aber ganz, ganz fantastisch.
Ja.
So, oder wenn ich halt ganz seltsame Rhythmen und Basslines will, dann nehme ich den da drüber. Das ist der Syntax von Velsen. So, aber der hat einen wunderbaren Knopf, da steht Music Random mit so einem Atomzeichen dran.
Ja.
Und dann macht das Ding und du denkst, was ist denn das? Sieht aus wie eine kleine Orgel, ist aber ein ganz verrückter Synthesizer.
Also anders gefragt, ist es für dich trennbar, die Technik und der Sound, oder ist es für dich einfach alles eins?
Ui, also tatsächlich, es gehört, also Technik, Sound, Interface. Ich glaube, das Interface ist ganz wichtig, weil wie generiere ich die Klänge? Mhm. Wie komme ich daran? Mhm. So, das ist was, was ich wirklich spannend finde, was mich wirklich interessiert. So, es ist, das einfachste Beispiel ist, da steht der Rode und Schwarz UBM. Das ist ein Gerät aus der Messtechnik aus den 40er Jahren, späten 40er, frühen 50er Jahren, wurde dann im WDR-Studio in Köln, von Stockhausen benutzt, um zum Beispiel Gesang der Jünglinge oder bei Kontakte ganz stark, da hört man den Blubbern und Schreien und sonst was. Und was da aber das Besondere ist, was man heute gar nicht mehr findet, ist, ich gehe mal dahin und vielleicht nimmt das Mikrofon das ja auf.
Das ist ein
du hast ja hier. Du hast ja hier Regler.
Und die Regler. Selbst wenn das Ding nicht an ist, macht es schon Sound.
Genau. Und die stellen diesen Frequenzbereich ein.
Ja.
Oh nein! Ist der jetzt gerade. Jetzt ist die Rolle oben weg.
Er hat eine Rolle, die anzeigt.
Genau, das ist eine Papierrolle, die zeigt, welchen Frequenzbereich. Ja. Und die hat sich gerade aufgehangen. Oh, Bartosch! Das ist mein Techniker. Okay. Mhm. Genau, aber was du hast halt für einen Frequenzbereich von 45 bis 300 hast du einen Drehregler. Und dieser Drehregler geht über gut 20 cm. Das heißt, du hast einen Frequenzbereich, der auf einem normalen Synthesizer abgedeckt ist mit einem Poti, was über 20 bis 20 kHz geht. Du hast eine ganz andere Auflösung.
Ja, so, und weil du so sehr granular und sehr fein sagen kannst. Okay, verstehe.
Das ist eine ganz besondere Sache an der Haptik von diesen Geräten. Je größer die Regler, je größer die Fader, je mehr Variantenreichtum hast, desto besser wird meine Musik. Das habe ich ganz stark festgestellt. Meine Musik wird besser, wenn ich wenig mache. So. Ich habe dazu tendiert, besonders als ich viel digital gearbeitet habe, also ganz typisch, habe ich ja, sobald halt irgendwie Cubase da war damals, habe ich dann halt Schicht um Schicht um Schicht, so 20 Layers, 40 Layers, bis halt die Festplatte gesagt hat, nee, jetzt kannst du nicht mehr so. Und dann daraus eher so raus versucht zu shapen, was brauche ich nicht. Heutzutage fange ich einfach dann tatsächlich doch eher mit ganz minimalen Signalen an. Da bin ich dann jetzt wahrscheinlich eher West Coast. Und fange mit ganz wenig an. Und das Wenige klingt dann hoffentlich so gut, dass ich wieder noch weniger machen kann. Und eine Sache, die dabei passiert, wenn du halt solche gewaltigen Regelwege hast, ist, ich kriege wirklich das Gefühl der Klangforschung. So, und das ist was mich interessiert. Ich bin aufgewachsen mit den Geschichten von den großen Entdeckern, also mit so Büchern, da war so ein kleines Schiffchen drauf und dann war die großen Entdecker. So, wo dann halt der Nordpol und sonst was, all diese unzulänglichen Gebiete, der Mond, wie wird das, was ist da passiert? Das fand mich als Kind fasziniert. Und mein Gefühl ist immer, alle Musik ist da draußen, ich muss sie nur entdecken. Und eine der Wege, die ich das mache, ist dann in das ganze Rauschen, was uns umgibt, einen scharfen Filter zu setzen und damit durch das Rauschen zu sweepen und dann aus dem, was ich da finde, Musik zu machen.
Du hast auch mir im Vorgespräch gesagt, du siehst dich so ein bisschen als Schnittstelle zwischen dieser frühen elektronischen Experimentalmusik und heutiger Musik, was ich auch definitiv also unterschreiben würde, so dein Sound oder das, was ich jetzt als deinen Sound wahrnehmen würde, ist so eine solide Mischung aus Geräten. Also jetzt, wo ich sie sehe, ergibt das alles einen Sinn, aber ich hätte es vorher auch in die Richtung, hätte ich auch gedacht. Und aber dann modernen Rhythmusstrukturen teilweise. Und dann hast du aber eben, nehme ich mal an, bei den Bühnenkompositionen oder Videospiel- oder Filmkompositionen mehr so eine, wahrscheinlich so mehr Freiheit, so ein bisschen erzählerisch zu wirken, ne? Wo du dann, oder ist das für
dich? Aber erzählerisch sind all meine Stücke.
Okay.
Also das ist immer, ich mache da immer, da ist immer ein bisschen Storytelling dabei. Mhm. Wir haben immer, es ist immer schwierig zu sagen, was sie erzählen, so, weil Musik ist ein schlechter Träger von genauen Sebeneinheiten. So, aber es ist ein guter Träger von Stimmungen und Gefühlen.
Ja.
Und manchmal bin ich dann ganz überrascht, weil zum Beispiel, das ist bei meinem, bei einem der letzten Filme, die ich gemacht habe, ein Dokumentarfilm, da war so ein Stück, das hatte ich aufgenommen mit einem ganz kleinen Synthesizer, ich glaube, das war der OP-1, und dann hatte ich noch einen kleinen Tape-Loop nebendran. Das habe ich im Schwarzwald im Urlaub aufgenommen, in meinem ehemaligen Elternhaus, während meine beiden Töchter noch geschlafen haben. Das heißt, ich habe ein ganz leises, ruhiges Stück gemacht, was total verspielt war, was diese Atmosphäre von so einem Morgen so hatte. Und das ist dann in dem Film verwendet worden und es wurde dann von darüber, genau an der Stelle, wo dann die Regisseurin dieser Dokumentation über die Kindheit erzählt.
Und ach toll.
Und das heißt, die hat dieses Stück praktisch, die hat das wahrgenommen, ja, was ich da versucht habe zu erzählen. Ja. Ja. Und das passiert komischerweise gerade, also wenn ich bei Film arbeite, immer wieder, dass Leute genau darauf reagieren. Es gibt dann so ein Stück in dem Film Schock, der gerade in den Kinos läuft, das heißt What Work Is. Und da, das war für mich tatsächlich eine Reflexion über Arbeit. Das ist jetzt meine Arbeit gerade, dass ich hier mit einem hohen Elektronium, was ein Synthesizer in der Form eines Akkordeons aus den 50er Jahren ist, und den in so ein Gitarrenpedal und dann so mache ich so relativ darkes Stück gemacht. Der What Work Is, das ist gerade so, das ist gerade meine Arbeit und es ist eigentlich was Positives, aber ich habe sehr dunkle Musik gemacht. Und dann ist es in dem Film benutzt worden, als eine Prostituierte stirbt und dann sehr lapidar begraben wird. So, und da habe ich gedacht, okay, gut, da mag der Titel auch eine Rolle gespielt haben, aber der Titel und der Sound und alles haben da auch wieder so diese komische, es hat was komisch, es hat gepasst. So, und da gibt es einfach, oder ein anderes Stück, Funktionsverlust. Das ist so, da habe ich aus diesem ganzen Testequipment drei Statuen gebaut, habe daraus ein Album gemacht, das heißt Landfill Totems, und ich habe ein Stück gemacht, da so einer dieser Oszillatoren, das ist ja wie gesagt, das sind Testgeräte, die machen eigentlich nur Beep. Normalerweise macht das Ding nur Beep. Aber plötzlich hat er angefangen. Klingt jetzt wie Crazy Frog, es klingt im Original besser, hört euch das Stück an.
Ich wollte gerade sagen, das Gute ist, dass du das mit den Instrumenten machst und nicht mit
dem. Ja, nicht mit dem.
Oder das wäre auch eine Herausforderung an die Zuhörerschaft, sing mal so einen Heinbach-Track nach.
Oh, das geht. Ich habe viele Melodien. Ich habe viele Melodien drin. Das ist gar nicht so rauschig. So, es ist bis auf jetzt so zwei, drei. Genau, das Schwebungssummer und das ist eine Platte, die ist noisiger und härter, weil es geht sehr um den rohen Klang von den Geräten. Mhm. Aber genau, und das Ding ist praktisch, hat ja, oh, das habe ich nämlich sofort aufgenommen, so, weil jetzt schenkt er mir was. So, und dann, okay, Stück aufgenommen, ich gehe raus, trinke einen Kaffee, 5 Minuten später komme ich zurück. Hier riecht es aber komisch.
Ah, ja, ja,
und dann ist das Ding halt abgeraucht, komplett.
Aber kurz
und
vorher hat es dir noch ein letztes Leben.
Es war der Schwanengesang. Okay, deswegen meinte ich, okay, schön. Der Funktionsgenerator hat einen Funktionsverlust erlebt. Und das ist dann in diesem Film, kommt das eben, wird das Stück eben benutzt, als es so einen totalen Ausraster gibt von dem Hauptdarsteller, der plötzlich auf die andere Seite fällt. So, und das ist, da passieren Dinge, wo Mensch und Maschinen ganz, ganz toll zusammenarbeiten. So.
Wir begeben uns in Richtung Ende des Podcasts und ich mache einen harten Schwenk und gehe auf etwas ein, was du gerade so nebenbei fallen gelassen hast, die Zeichenfolge OP-1. Das ist kein alter Synthesizer, im Gegenteil, das Gerät ist relativ neu und von einer Firma,
2011.
Oh, was?
Ja.
Nein, das ist aber immer noch. Für deine Verhältnisse ja, okay. Ist es von gestern. Ja. Aber ich meine, es ist relativ neu. Es ist Teil einer... ja, also ich kann es, weil ich mich jetzt noch nicht so lange damit beschäftigt habe, sehr schwer einschätzen, aber mir scheint es so, als sei das und diese ganzen vielen anderen Geräte, auch das Gerät, was ich jetzt zum Beispiel besitze, was ein Electron Model Samples ist, sei das so ein Teil von so einer Welle, die gerade eine ganze Weile läuft, wo Leute, die traditionell sich jetzt keine normalen Musikinstrumente kaufen würden, aber so Synthes zum Spielen, zum gern haben, klein, transportabel, verstaubar, digital, analog, vollkommen egal. Man hat das halt und kann damit was machen. Ist das so eine Welle gerade, die da rollt?
Es ist einfach so schön, sowas zu haben, was nicht ein Bildschirm ist. So,
wo das man, meine ich.
Immer,
das
eben, wo man nicht ein Bildschirm,
das so aus, ne?
Das ist so ein bisschen, und man kann, also das ist eine Sache, die ich jetzt so ganz oft lese, auch in meinem Subreddit oder in Kommentaren, dass Leute eben einfach weg von Screens wollen. Mhm. So. Du kannst natürlich alles mit dem iPad machen. Du kannst super viel mit dem iPad machen, aber immer noch gewisse Grenzen gibt es, weil du hast immer noch ein anderes Interface und das Interface bestimmt das, was du tust und die Musik und alles. Und dann ist dann so mal, ach, jetzt will ich, was mache ich jetzt mal? Ich habe früher mal ein bisschen Musik gemacht, ein bisschen Gitarre, vielleicht hole ich mir jetzt mal wieder sowas. Und dann kommst du, wie gesagt, in dieses YouTube-Strudel mit, oh, wer ist es denn das? Oh, das ist ja interessant. Dann guckst du dir ein Kuckuck-Tutorial an, von da, wie geht das denn funktionieren? Das ist ja interessant. Vielleicht kann ich damit auch was machen. Und dann kauft man sich's, weil es ja meistens, viele Sachen sind ja nicht so teuer, bis auf der OP-1. Und dann macht man damit ganz viel. Und dann ist es so ein bisschen, es gibt sehr, es gibt, früher waren all diese Dinge ja riesengroß, ja, und jetzt ist alles sehr, sehr klein. Ja. So viele Sachen sind wirklich klein und portabel und man kann es wirklich mit sich.
Und unkompliziert. Und aber was du gerade gesagt hast, man kauft sich das dann und da gibt es eine neue Art, die ich gelernt habe, eine neue Art Krankheit, will ich es jetzt nicht gleich nennen, aber Gear Acquisition Syndrome, ja, wo die Leute weniger Gerät mit den Geräten irgendwie Musik machen, als die Geräte zu haben, zu besitzen, neues zu kaufen, zusammenzuschließen, zu gucken, wie es funktioniert.
Das ist doch bei jedem Hobby eigentlich so, oder? Ob du
Modellbau machst. Ob das Einzigartiges ist oder ob das...
Nee, das ist beim Modellbau, wenn du Angler bist, wenn du Autos... So, also es gibt doch, das ist eine...
Jetzt, wo du sagst. Also ich besitze alte Spielkonsolen und wann habe ich die das letzte Mal angemacht? Ich kann es dir gar nicht sagen. Es stimmt.
Genau, das ist ein Sammelding und es bringt einfach, sagen wir so, dieses, also Sammeln und Haben bringt ja auch eine Form von Glück. Ich habe das. Mir bringt das Haben nicht so viel Glück tatsächlich.
Also sagt derjenige, der in einem Raum voller alter sind.
Ja, also aber ich habe das, weil ich es benutze. Yes, alles, was ich nicht, was ich habe und was ich nicht benutze, wird verkauft oder ich gebe es weg. Ja. So, das macht keinen Sinn für mich, weil das fühlt sich dann so, fühlt sich wie tot an. Es gibt Sachen, die weiß ich genau, ich brauche die jetzt einmal im Jahr, deswegen müssen die da bleiben. Aber wenn ich merke, nee, das ist nichts für mich, das muss weg aus meinem Ding, weil es belastet mich. Also mich, da gibt's dann schon so meine Michel Kondo interne Kontrolle. So, aber ich finde, es gibt aber dieses Gear Acquisition, das geht bei Leuten, die Gitarre spielen. Wie viel Gitarren kann man spielen und wie viele Gitarren haben die Leute?
Okay.
So, das ist eine Sache, die sich durch alle Hobbys durchzieht. Hobbys bringen Glück. Es muss ja, das ist ja auch das Schöne, wenn man Disposable Income hat, dann kauft man sich eine Gitarre, dann kauft man sich einen Synthesizer. Ja. So, und das Schwierige, was ich dabei finde, es gibt dann immer so, wenn Leute dann so mit so Schuldgefühlen kommen oder sowas, weißt du? Was ich ja dann auch gerade erwähnt habe, dass ich, wenn ich es nicht benutze, dann muss es weg. So. Aber es gibt trotzdem dieses, oh, jetzt habe ich was, jetzt muss ich es auch benutzen, jetzt muss ich damit was machen. Man kann auch sagen, es ist auch schön, dass ich es einfach habe, das ist jetzt meins und dann ist es gut.
Och, das ist aber sehr nett von dir gesagt. Ich habe gerade den, mein Kollege hat, als ich damit anfing, ich habe mich dann beraten lassen, der hatte mir den Model Cycles empfohlen, der so ein kleiner... Na, Synthie, wie es jetzt... Also es
ist ein FM-Synthesizer.
Es ist ein FM-Synthesizer, ja, aber man kann aber damit nichts selber machen. Also die Sounds sind relativ vorgegeben. Man kann sie im bestimmten Rahmen ändern, aber es ist nicht so, dass man jetzt komplett von null zum Beispiel ein Sound designen kann. Aber das ist auch okay, weil wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Und so ein Gerüst und diese Einschränkung, die hat mir sehr, sehr gut getan. Dann habe ich aber gemerkt, dass es wahrscheinlich doch eher in die Richtung Samples geht. Und jetzt ist der Cycles dann demzufolge, ne, wenn eins kommt, dann muss eins gehen, ist jetzt auch den Weg gegangen. Aber dann würde ich doch gerne zum Abschluss deinen vielleicht von dir noch ein paar Tipps erfragen. Wenn man jetzt Lust hat, selber Knöpfchen zu drehen und mal damit anzufangen und sich das vielleicht anzugucken, was ist denn ein guter Einstieg in die Synthi-Welt?
Also wenn man jetzt in Berlin ist, zum Beispiel, dann würde ich erstmal zu Schneiders Laden gehen. So, das ist ein schöner Laden für modulare Synthesizer. Ganz nette Leute, haben auch einen guten Kaffee da und dann kann man einfach reden und kann schauen, was einen, kann man sich mal beraten lassen. Das war mein Schritt zur Modularsynthese, habe ich 2011 gemacht und das war sehr befreiend. So, weil das ist, da ist man dann wirklich in diesem, ich baue mir mein eigenes Instrument.
Ich wollte gerade sagen, das müssen wir ein bisschen erklären, was das ist.
Genau.
Das sind klitzekleine Module.
Genau, das ist das, was wir vorher kurz erwähnt hatten, dass plötzlich diese ganzen Instrumente so eine Renaissance erfahren haben. Ja. Und einer der Kernpunkte, Epizentren dieser Renaissance ist hier in Berlin mit Schneiders Laden, der relativ früh, ich glaube in den 2000ern angefangen hat, eben die ganzen Module zu verkaufen, beraten, zu vertreiben und praktisch damit das Ganze mit popularisiert hat. Und dann ist es sehr viel gewachsen und plötzlich gibt es eben Instrumente, die einfach früher ganz rar waren, wie diesen Music Easel, wieder zu kaufen. So, weil
na gut, aber der kostet 4.000 Euro oder so.
Der kostet 4.000 Euro, ja. Aber es gibt natürlich dann auch hier, dann gibt es gibt's immer Companies, die auch eine Kopie von allen möglichen anderen machen für billig. So, und dann kann man auch für 200 Euro sich irgendwas kaufen, was Spaß macht.
Ich habe einem Freund für 60 Euro den 303 Nachbau von Behringer geschenkt. Ja. Und er hat, also er ist auch genau wie ich komplett unbeleckt. Ich wollte nur, dass er das einmal ausprobiert. Und er hat das Ding angemacht. Und ich sagte, guck mal hier, wenn du die zwei Knöpfe drückst, dann generiert er dir eine, das ist in der Original natürlich nicht so, generiert er dir eine zufällige Sequenz. Und er schraubte da so rum, guckte mich groß an und meinte, so einfach war das für die damals? Und ich meinte,
ganz so. Nicht also, ganz so einfach damals, aber tatsächlich.
Ich glaube, er meinte einfach, die alten Asset-Leute in den 90ern. Ja,
genau. Wie man da, genau. Da gab es diese Random-Funktion
nicht. Nee, die gab es nicht, aber er meinte, ich glaube, was er meinte, war, diesen Sound zu verändern und an dem Knopf zu drehen. Ja,
genau. Genau, das ist alles. Deswegen sieht man einen alten 303, sieht man auch immer das Filter und
sind die einzigen zwei komplett Knöpfe,
abgenutzt. Komplett durch.
Und das ist einfach, ja. Aber würdest du eher dazu raten, worauf ich hinaus wollte, war, würdest du eher dazu raten, dass man sich, gut, okay, du hast den Laden genannt, dass man sich das digital anschaut oder sollte man sich vielleicht doch ein Gerät versuchen?
Es kommt ganz drauf an. Okay. Ich finde tatsächlich, also wenn man jetzt sagt, ich will weg vom Bildschirm, dann natürlich kann man sich in Hardware reingucken und da gibt es unendlich viel und da gibt es unendlich viele Tutorials, was man sich holen kann. Ich bin ja, also bei mir ist es schon so, ich muss ja sagen, ich bin ja gar nicht so. Also ich habe einmal ein Video gemacht, so wie man für Anfänger, wie man das, was ich mache, auch macht. Und da gibt es zum Beispiel...
Das verlinken wir in den Shownotes.
Da gibt es dann das Koma Field Kit zum Beispiel. Das ist so eine ganz kleine Kiste mit Kontaktmikrofon, mit einem DC-Motor-Interface. Und das ist wie so einmal so Musik konkret oder in the box. Es ist ganz toll, ist ganz reizend. Man kann unglaublich viel damit machen. Man kann alle Klänge um sich herum zu Musik machen. Da gibt es das Feedkit Effects dazu. Die beiden sind so, damit kann man eigentlich schon für die nächsten 5 Jahre die Welt erforschen. Und wenn man dazu dann einfach noch irgendeinen Synthesizer packt, irgendwas Kleines, das einem Freude machen kann, so, und da gibt es ja auch wieder unendlich viele, so Formatoria, Microfreak bis hin zu einem kleinen Moog-Synthesizer, die auch gar nicht so extrem teuer sind. Damit kann man so unendlich viel machen. Das sind Möglichkeiten, da hätte ich damals nach geschrien.
Ja,
so, ne? Weil ich habe immer diese Geschichten gehört von all diesen Leuten. Ja, ich habe da meine 303 eben für 30 Euro gekauft und sonst
auf was. Flohmarkt. Auf Flohmarkt.
Ja, der Jupiter, der lag da im Müll, dann habe ich den mitgenommen. Und ich habe so. Ich freue mich schon, dass ich eine Novation Base Station für 200 auf dem Flohmarkt gefunden habe oder so. Also es ist schon, so Dinggeschichten groß geworden. Jetzt bin ich auf der anderen Seite, weil jetzt finde ich diese ganzen raren Dinge so und die werden, nachdem ich ein Video gemacht habe, unglaublich teuer. Aber,
das ist auch ein Effekt natürlich.
Aber es ist mir auch egal, weil die Sachen, die ich finde, da hatten Leute auch 70 Jahre Zeit, die zu finden teilweise oder 40 oder 30.
Ja, und die Alternative
nicht und keiner über wusste, so eine... Über, danke, dass du das Gerät, was ich nicht kannte, so teuer gemacht hast.
Ja, aber die Alternative, dass man das dann gar nicht weiß, finde ich auch absolut... ich weiß, dass das passiert bei uns natürlich auch. Wir haben zum Beispiel so eine Retro-Serie und mein Kollege hat damals das Golem Retro gemacht zu Ultima Underworld. Ja. Und ich lese das nur und ich dachte, okay, kannst vergessen. Also ich werde nie eine Kopie von diesem Spiel besitzen.
Okay.
Das war's.
Ja.
Und also ich meine, das ist jetzt auch schon wieder ewige Jahre her, aber wir wissen ja alle, was auch auf dem Bereich PC-Spiele mit Box.
Ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Ich habe meine ganzen alten Amiga-Spiele neulich verkauft, weil das war in meinem alten Elternhaus noch und das haben wir verkauft. So. Und da waren halt meine Amiga-Spiele, da habe ich da so hier so 20 Boxen mit so Amiga-Spielen hingestellt. Und plötzlich hatte ich irgendwie 50 Nachrichten innerhalb von einer Stunde.
Exakt.
So, ich so, was? Das ist ja doch was wert?
Ich hatte überhaupt
keine Ahnung.
Ich habe für eine kaputte Schachtel von Maniac Mansion habe ich 50 Euro bekommen. Ohne das Spiel.
Ja, ich habe
Atari ST oder so.
Das ist einfach echt zu billig alles.
Wahnsinn.
Alles so.
Aber naja, da freuen sich die Leute.
Auch ein total netter Kontakt.
Ja.
Und ich habe dann auch noch so viele Sachen. Ich fand es ja immer, was mich interessiert, auch das ist ja ein anderes Ding, so Abandonware. So Spiele, die halt nie so, da gab es so eins, das ist glaube ich Son of Zeus. Und da habe ich nur eine Demo-Disc von so einem Amiga-Magazin, Amiga Format oder so ein UK-Magazin und da habe ich gespielt und dachte, oh, das wäre so ein tolles Spiel gewesen. So, aber da ist halt nie was mit passiert und selbst, ich habe auch gibt ja diese Bücher auch über Abandonware und so und da war es auch nicht drin. Ich fand das, aber das ist so ein Spiel, wo ich dachte, ach, das würde ich auch gerne mal wieder spielen, dieses Demo. Dafür würde ich mir, glaube ich, mal wieder ein Amiga so.
Gibt es auch als Emulator?
Gibt es als Emulator, aber dann müsste ich irgendwie das bräuchte ich noch einen Disk Drive, um das darüber zu ziehen. Weil die Diskette ist eine von den wenigen, die ich behalten habe, von diesen ganzen Amiga-Sachen.
Meinst du nicht, dass es dieses Image irgendwo gibt? Also es gibt wirklich sehr umfangreiche.
Ich habe das gesucht. Okay, Son of Zeus habe ich nirgendwo.
Dann wäre natürlich deine Aufgabe, es zu präservieren.
Ja, genau.
Wir neigen uns dem Ende. Ich möchte noch zwei Tipps loswerden. Einerseits natürlich die Werbung in eigener Sache. Alles Neue und Alte zu Synthesizern. Zum Beispiel, ich glaube, der Kollege hat den OP1, also irgendwas von Teenage Engineering, hatte er auch bei uns am Wickel. Liest man natürlich auf golem.de. Also nicht so viel wie IT-Nachrichten. Aber Kollege Daniel Ziegner ist da schon sehr umtriebig, was solche Sachen auch betrifft. Und dann hätte ich noch als Hinweis, ich weiß halt nicht, wann dieser Podcast kommt, aber es gibt in Berlin eine kleine, feine Messe namens Superboost. Du sagst,
das ist schön.
Die ist, ne?
Ist toll, ja.
Ich fand die...
Das war ein positives.
Ja, also, ich war da jetzt einmal letztes Jahr mit meiner Frau und wir haben den Stand, also wir haben Vermona besucht, die auch Synthes herstellen, eigentlich so ein DDR-Betrieb waren. Und es ist eine so charmante Messe,
ja,
mit so vielen netten Leuten. Also das habe ich, muss ich sagen, eigentlich noch nie erlebt.
Absoluter Schatz.
Wirklich toll. Und mein zweiter Tipp wäre, vielleicht nicht irgendwas Neues kaufen. Es gibt genügend Elektroschrott und bei Kleinanzeigen findet man Geräte.
Unglaublich.
Absolut, genau, auch gebraucht.
Viel.
Und die sind, also das sind dann moderne Geräte, klar, also im Sinne von ab 2011 aufwärts oder so. Aber die sind teilweise wirklich sehr preiswert und man kann halt einfach starten. Also so habe ich es jetzt auch.
Ja, gemacht. Total. Es gibt so viele Sachen, gerade weil es halt so viele Sachen gibt und so günstig, ja, mittlerweile. Ja. So, weil analoge Synthesizer waren eine Zeit lang ja unglaublich teuer, man konnte nur alte kaufen.
Ja.
Und dann, oder so kleine Boutique. Und jetzt gibt es einfach so eine Schwemme, dass analog schon wieder total uncool ist eigentlich.
Also
ist,
okay,
ja, ist ja schon...
Also wir sehen uns dann in 10 Jahren zu einem Podcast, wo du hier alles mit alten Samplern vollgestellt hast.
Ich hab alte Sampler auch, aber der ist gerade zur Reparatur. Aber genau, nee, tatsächlich, ein Freund von mir, der macht so My Panda Shall Fly Suren, der macht Performances mit der... Spät-90er Software auf alten Macs,
ja, ja,
so mit den ganzen alten Plugins, die es gar nicht mehr gibt und,
ja,
so, und macht damit seine Sets. Das ist fantastisch.
Ja.
So, es gibt wirklich in dieser, der sucht auch nach diesen abandoned Sachen und benutzt die und bringt die dann zum Laufen. Da musst du ja die alten Computer benutzen und es ist fantastisch. Und es kommt ja immer noch darauf an, was macht einem selbst Spaß und dann daran die Energie reinzugucken, was einem Spaß macht. Da muss man ja gar nicht irgendjemand anders folgen, sondern überlegt sich, was macht mir persönlich Spaß? Und dann geht man da rein. Und dann kann man sich ja besonders auch frei machen von all diesen Sachen. Ja, der und der benutzt, das ist der
Industrie. Genau, weniger YouTube-Videos gucken und den Synfluencern folgen, die das Neueste und Heißeste sozusagen haben. Wobei das natürlich ist super interessant und auch sehr unterhaltsam, das kann man nicht anders sagen. Aber wahrscheinlich einfach erstmal anfangen, loslegen, gucken.
Genau, und ich finde dieses Synfluencer-Ding, ich finde es Schönes, was du jetzt heutzutage hast, du hast so eine Bandbreite von Informationen und Möglichkeiten.
Wahnsin,
Tutorials. Ich bin groß geworden, da gab es halt Keyboards, Keys und so,
ja,
und Recording. Ich weiß nicht, ob es Recording ist. Und das war halt.
Ja, und okay, Handbuch.
Und Handbücher, genau. Und da musstest du halt all deine Informationen rausholen. Vielleicht gab es noch eine Coverdisc. Und natürlich, die Magazine waren halt so 40-60% Werbung auch. Du merkst halt, also früher die Kollegen, die mussten ja immer schreiben, den Klang beschreiben.
Ja, und auch das Handling.
Unglaublich, ne, schwierig, also, das zu beschreiben. Und es ist einfach so, heutzutage hast du einfach viel mehr Access in alle möglichen Sachen. Und weil auch jeder kann mal schnell sein eigenes Review dazu posten oder du kannst...
Ja, oder eben ein Tutorial machen.
Tutorial,
was halt eben auch toll ist, dass du siehst bei einem Tutorial, selbst wenn du kein Review hast, du siehst ja den Workflow. Wie macht die Person die Töne mit dem Gerät? Und dann kann man sich schon überlegen, könnte ich mir das vorstellen? Ist das was ich machen wollen würde?
Genau,
ne?
Genau.
Und zieht da schon viel raus. Eben, wie gesagt, dein YouTube-Kanal verlinkt mir natürlich auch in den Shownotes und auch deine Webseite heinbachmusik.com. Und ja, damit vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielleicht treffen wir uns ja nochmal und setzen uns mit einem oder einer Geräteklasse auseinander, vielleicht mal irgendwann nochmal wieder. Also ich würde es gerne machen.
Ja, vielen, das können wir machen. Dank. Fokussiert dann.
Gut. Ja, ciao.
Ciao.